Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Commander Kompass. Und wenn ich richtig gezählt habe, dann ist das die 91. Folge. Stimmt das, Freddy und Jochen?
Ja, das ist definitiv ein Vorteil, wenn man zählen kann.
Das ist ein großer Vorteil. Ein noch größerer Vorteil ist, dass wir jetzt uns auf die 100. Folge zubewegen. Und so ein bisschen, ja, der Countdown ist real. Ich freue mich schon drauf. Wir haben irgendwie noch nicht so wirklich was geplant. Dürfen wir das sagen oder ist das total peinlich, wenn man das jetzt
zugibt? Das passt, glaube ich, zu unserem Bild nach außen.
Ja, das ist schon existiert. Definitiv. Also, bevor wir hier jetzt irgendwelche Expectations setzen, die 100. Folge wird keinem Hot Tub Stream oder so.
Aber es könnte ein Giveaway geben. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich euch was Falsches gesagt habe. Ich habe gesagt, wir kriegen Product Support von Wizards für die Boxing Liga, was wir hoffentlich vielleicht auch tun, aber vielleicht aber auch nicht. Wir müssen es noch nicht offiziell ankündigen. Gibt es auch Product Support für ein Giveaway zur 100. Folge? Damit überrasche ich euch jetzt direkt.
Yay! Wuhu! Und weil du gerade von Boxing Liga gesprochen hast, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, kommt auf den Discord-Server, macht bei der Boxing Liga zu Commander Legends Battle for Baldur's Gate mit. Das ist ein Riesenspaß. Ihr könnt gegen Freddy antreten. Mhm. Also es sind auch noch sehr viel mehr coole Leute. Aber ihr könnt gegen Freddy antreten und euch in Person davon überzeugen, was für ein Halsabschneider Freddy ist, wenn er Decks baut, die direkt aus der Hölle kommen.
Oder ihn exposen.
Ach, gute, oder ihn exposen. Nur weil man einmal 48 Schaden mit Commons aus einem Draft-Set macht in einer Runde.
Das ist, was euch blüht. Aber macht's trotzdem.
Eine Sache, die super viel passiert in dieser Boxing-Liga, ist, dass Leute Card-Advantage, Board-Advantage und Mana-Advantage generieren. Und darüber geht auch unsere heutige Folge, denn das sind die drei absolut zentralen Konzepte von Magic überhaupt, kann man sagen. Also vor allem Card Advantage, glaube ich, gab es schon sehr, sehr früh in der Geschichte von Magic, dass Leute angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen. Beginnend mit The Deck bei Brian Wiseman, für alle, die ein bisschen History wollen. Und wir haben dieses Konzept auch schon ein bisschen angesprochen, nämlich in unseren Guides zu Aggro, Control und zu Value Decks. Bevor wir aber da tief eintauchen, nochmal ein Shoutout an alle Leute, die uns auf Apple Bewertungen gegeben haben, aber nur Bewertungen und nur Sterne und keine schriftliche Bewertung. Deswegen sehen wir die Namen von euch nicht. Ich sehe nur, es sind mehr geworden. Deswegen unbekannterweise Shoutout an euch alle da draußen. Wenn ihr namentlich Shoutouts haben wollt, hinterlasst doch eine Bewertung mit eurem Namen und einem kleinen Text. Dann können wir nämlich euch hier Shoutouten und wenn euch das zu viel Arbeit ist, könnt ihr natürlich auch einfach jetzt auf Spotify eine kleine Bewertung machen oder, wenn ihr auf YouTube seid, liken und subscriben. Wenn ihr über Card Advantage mehr lernen wollt und wenn euch die Folge gefällt heute, dürft ihr auch am Ende nochmal unsubscriben und nochmal subscriben. Ich frage mich, ob wir durch diese Shoutouts am Anfang und diese Calls to Action mehr Leute verlieren, als wir gewinnen. Man weiß es nicht.
Keine Ahnung, gute Frage. Wir schauen mal. Aber dafür gehen wir jetzt direkt dann ins...
Lass mal direkt reingehen, Freddy. Card Advantage, genau. Bist du ein Fan?
Natürlich bin ich ein Fan von Card Advantage. Aber erstmal wollte ich kurz noch sagen, weswegen wir es aufgeteilt haben in Card Advantage, Mana Advantage und Board Advantage. Grob gesagt, das sind die ganzen Ressourcen, die man im Spiel sieht. Tempo ist eine Art von Vorteil, aber sie ist nicht an Karten gebunden. Und deswegen möchte ich auch mal ganz sagen, es ist Card Board Advantage. Je mehr Pappe man auf dem Feld hat, je mehr Pappe man zur Verfügung hat, desto mehr Optionen hat man pro Spiel.
Wir brauchen mehr Pappe.
Ich finde übrigens Card Advantage nicht gut. Ich spiele Boros. Ich finde, ich bin eingestiegen ohne Card Advantage in Commander. Das ist für mich jetzt eine Welt, die ich nicht gut finde.
Ja, aber wie geht's dir damit, dass deine Gilde jetzt mittlerweile eine eigene Card Advantage Monstrosity geworden ist mit dem ganzen Support, der dazu kommt?
Finde ich schön, weil ich jemand bin, deswegen, es wird in der Folge noch öfter aufkommen wahrscheinlich, ich weiß, wie wichtig das ist, weil ich kein Dödel bin, aber ich baue immer zu wenig, zum Beispiel Draw in meine Decks ein, weil ich mein gieriges Goblin-Gehirn möchte halt mehr gierige Goblins spielen und nicht so viele, so, ja, ich muss jetzt Goblins ziehen, ich möchte Goblins spielen. Dass ich sie vorher ziehen muss, verrät mir mein Goblin-Gehirn beim Deckbau, beim ersten Anlauf zumindest, nie. Deswegen habe ich immer ein bisschen wenig drin, muss dann mich wieder ranarbeiten.
Ja. Aber wir wissen halt auch, was interessant ist an Card Advantage, man gewinnt ein Spiel nicht, nicht indem man nur Karten zieht, es sei denn, man spielt Thassa's Oracle. Aber was bringen mir Karten, wenn ich sie nicht einsetzen kann? Dafür ist die Mana Advantage da. Und dann gibt's eben noch das Board Advantage, weil ich kann gern mein ganzes Deck haben, wenn es nur 101-1er sind. Dann gewinne ich wahrscheinlich auch nicht.
Ja, das ist absolut die Dreiteilung, um die es heute gehen wird. Also schon mal als Teaser, wir werden anfangen mit dem Card Advantage, dann gehen wir zum Mana Advantage und zum Board Advantage, reden so ein bisschen darüber, ob das nicht alles irgendwie miteinander zu tun hat und diese Unterscheidung vielleicht im Commander nicht ganz so strikt getroffen werden kann. Aber vielleicht jetzt mal am Anfang als Grundlage, Freddy, du hast es ja schon gesagt, warum sind diese Konzepte so relevant in Magic? Sie sind relevant, weil Magic im Prinzip ein Austausch von Ressourcen ist. Also man kann sich wirklich eigentlich Spiele immer, alles, was in einem Magic-Spiel passiert, kann man immer durch die Linse der Mathematik sehen. Also irgendjemand kriegt was, irgendjemand verliert was. Und in der Regel, vor allem im 1 gegen 1, aber auch im Commander, gewinnt am Ende die Person, die mehr kriegt, als sie verliert. Das ist ganz praktisch, das ist wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch.
Wer am Ende Plus hat, gewinnt.
Wann und war für euch das erste Mal, dass ihr so ein bisschen durch diese Linse angefangen habt, auf Magic zu gucken? Ja, auch ein Goblin-Gehirn, ich weiß, vor 10 Minuten, aber
wie gesagt, jedes Mal, wenn ich mir ein neu gebautes Deck zum zweiten Mal anschaue, dann spätestens dann passiert das. Ich habe ja vor meinem Commander-Einstieg früher schon so Schulhof-Magic gespielt. Das heißt, ich wusste ja schon, also wie Magic funktioniert. Das heißt, das habe ich ja nie ganz verlernt, weil Magic ja im Grunde wie Fahrradfahren ist. Ich war nur eine Zeit lang so in dieser Falle, dass ich, also wie Leute wissen, wenn sie unsere Folgen hören und oder angeschaut haben, ich bin ja durchaus jemand, der dafür ist, dass nicht jede Farbe in allem stark sein muss. Ich war deswegen so auch in so einer Duldungsstarre, was das angeht, okay, wenn du Boros spielst, dann hast du halt jetzt erstmal nicht so viel Card Draw, du hast nicht das geilste Mana, erstmal, okay, das ist halt so, so ist die Welt aufgebaut, deal with it. Jetzt, wie du ja schon gesagt hast, ist es besser geworden. Das ist erstmal eine feine Sache, denn gerade wenn man so Farben mag, die auch ein bisschen aggressiver sind, dann hat man ja oft nicht das Problem, das Freddy vorhin genannt hat, dass man einfach nur, wie das zum Beispiel am Anfang mit vielen Chulain-Decks war, Karte zieht, Karte zieht, Karte zieht, Karte zieht und dann sitzt man halt da und hat 20 Minuten lang Karten gezogen und dann gibt man den Zug ab. Und dann zieht man einfach nochmal 20 Minuten Karten und dann gibt man den Zug ab. Und gewinnen tut dann jemand anders, der einen mit Goblins überrennt, ja, zum Beispiel.
Ja, Karten ziehen ist schön, aber deswegen, du musst doch was mit denen machen.
Genau, deswegen, ja, für mich ist das immer so, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich halt sehr wenig blau bin in meiner Seele. Ich ziehe schon gern Karten, aber ich möchte das dann auch direkt umwandeln können in irgendwas, was jemanden kaputt schlägt. Nicht einfach nur, oh, ein Buch, noch ein Buch. Ich möchte auch ein Schwert in meiner Bibliothek haben. Klingt seltsam, ist aber so.
Ja, ich hatte ja so ein bisschen das Vergnügen, in einer bisschen kompetitiveren Kindheit aufzuwachsen, wo man halt auch Yu-Gi-Oh!-Spieler gehabt haben, die halt aktiv die Pro-Decks rausgesucht haben und Magic-Spieler, die halt eher sehr engagiert waren. Also, während Jochen mit Tatzelwürmern verprügelt worden ist, wurde mir als kleiner Elfjähriger Frederik mit Jeskai Ponza die Landbase zerstört. Also,
das erklärt, warum du so verbittert bist.
Und wieder mal ein Trauma von Freddy, das hier zutage kommt.
Ach nee, das ist kein Trauma, weil ich habe nämlich gelernt, wie ich mit Jeskai Ponza fertig werde. Und viel davon hat nämlich mit Board Advantage zu tun. Also komme ich oft eben aus der Linse, was machen eigentlich meine Karten? Wie komme ich mit wenig Ressourcen an Qualität, die dann teilweise sogar so gut sein kann wie zwei Karten oder sowas heran, dass ich es Board bespiele. Und deswegen bin ich ein eher sehr boardzentrischer Spieler und schaue, wie ist die Qualität meiner Karten und was habe ich tatsächlich, mit denen ich spiele und nicht, was ist potenziell in meinem Deck oder was kann ich nachziehen. Und das ist, glaube ich, das, was ich dadurch gelernt habe, dass ich eben durch dass ich eben von Yu-Gi-Oh! Komme und eben eine viel aggressivere Meta hatte als viele, die erst angefangen haben mit Magic
damals. Freddy ist so ein bisschen wie Bane manchmal. You merely adopted the salt. I was born in it, molded by it.
Stimmt.
Freddy, magst du mal einfach mal anfangen und die Card Advantage Definition rausballern, die wir uns für die heutige Folge aufgeschrieben haben?
Genau. Card Advantage ist eins der fundamentalen Konzepte von Magic. Eigentlich überall, jedes Sammelkartenspiel. Das ist die Anzahl an Karten, die man in der Hand hat und mit denen man spielt. Also ist ein Card Advantage grundlegend definiert an Card Draw oder eben mehr Ressourcen zur Verfügung haben, die man Karten nimmt. Also da zählt auch impulsiver Card Draw, Jorgen aus Will Karten aus dem Friedhof Carsten. Insgesamt meine Anzahl an spielbaren Karten steigt dadurch.
Genau, alles was ich mache, wo ich eine Karte einsetze und dadurch irgendwie Zugriff auf mehr als eine Karte bekomme, kann man als Card Advantage bezeichnen. Also das kann auch zum Beispiel Reanimationsspells sein, das kann Cascade sein, das kann Karten sein, die Flashback haben, das heißt, die ich zweimal benutzen kann. Wir kommen noch ein bisschen weiter. Also Jochen, und da, das wird dich jetzt freuen, es gibt ja auch den virtuellen Card Advantage zum Beispiel. Also alles, was die eigenen Karten irgendwie besser stellt als die Gegnerin, zum Beispiel auch Token Generation. Und das ist doch was, was dein Goblin-Gehirn erfreuen dürfte.
Das ist ja, das erfreut mich natürlich. Und das ist ja auch das ganze Ding von Token Decks, dass man halt viele kleine Dinge produziert mit einer einzigen Sache. Und dann kommt halt dein Gegner und der hat vielleicht diesen einen tollen, gut ausgebildeten Ritter, der 20 Jahre lang auf diesen Moment gewartet hat. Und der wird dann von vier kreischenden Vögeln, die du einfach so im Endstep von jemand anderen rausgeballert hast, für quasi kein Mana oder zumindest genauso viel oder weniger wie der Ritter, wird er zerrissen. Das ist immer eine schöne Sache. Zumal jetzt, wir hatten es letztens erst bei Capenna, sich ja auch Tokens, wenn wir zum Beispiel auf den Rumor Gatherer schauen, der dich scryen lässt und dann sogar nochmal ziehen, da übersetzen sie sich ja direkt nochmal in Draw, beziehungsweise in halben Draw.
Für alle vielleicht, die sich jetzt wundern, was wir meinen mit Tokens und so, also was dieser virtuelle Card Advantage ist, man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Raise the Alarm, ne, 2 Mana Instant Speed, macht mit 2-1-1 Tokens, ist in gewisser Hinsicht verglichen jetzt mit einem 1-1 Goblin für 1 Mana eine Art von Card Advantage, weil ich quasi 2 Game Pieces, 2 Spielsteine bekomme, die im Prinzip fungieren am Board wie 2 Karten. Also jemand anderes, der einfach nur die 1-1 Goblins für 1 Mana spielt, müsste 2 Karten ziehen, um dasselbe zu bekommen. Das ist so eine Art von sozusagen eine breitere Definition von Card Advantage, die insofern wichtig ist und die wir deswegen so betonen, weil, das werden wir im Laufe der Folge noch sehen, im Prinzip alles in Magic sich immer durch diese Linse betrachten lässt. Ne? Eben auch zum Beispiel sowas wie Discard-Effekte, nicht wahr, Freddy?
Ja, also Discard-Effekte sind auch eine Form von Card Advantage, weil vor allem im 1 gegen 1. Und wenn sie nicht komplett symmetrisch sind. Genau, wenn sie nicht skalierend sind. Denn wenn ich jemanden zwei Karten discarden lasse, habe ich im Gegensatz zu denen, wenn ich eine Karte spiele, wie eben jetzt der klassische Mind Twist, 3 Mana, schwarze Karte, Gegner discarde 2 Karten, dann habe ich eine Karte verwendet, um 2 potenzielle Karten loszuwerden. Und das ist natürlich in sehr Card-Advantage-intensiven Szenarien unglaublich gut. Deswegen sind zum Beispiel solche Effekte viel stärker in Sealed, wo das Spiel ein bisschen langsamer geht, als zum Beispiel in Draft-Environment, grundsätzlich gesehen. Aber wieso ist die Idee von Card-Advantage so wichtig in Commander? Ich habe es genau schon angesprochen, wenn man eine Person discarden lässt. Mind Twist ist keine gute Karte im normalen EDH-Spiel, weil man hat immer diesen Uphill-Battle, dass wenn man in der führenden Position ist, hat man potenziell mit dem Kartenvorteil von 3 Gegnern zu tun. Realistisch gesehen wird man natürlich nie alles abbekommen, aber wenn jetzt allein nur 50% mehr Karten sind, die gegen einen verwendet werden, als die, die man selbst hat, dann fällt man trotzdem sehr schnell hinten und kommt gar nicht bis zu dem Punkt, wo man dann eigentlich das Spiel beenden kann. Deswegen braucht man in Commander eben diesen Card Advantage, auch wenn es halt sehr leicht zu übersehen ist, dass eben eine Karte wie Mystic Remora, ja gut, sie hat mal 3 Karten für einen Mana gezogen. Das kann reichen, um einfach dir so viel Ressourcen zu verschaffen. Das kann dich in der zukünftigen Boardwipe ziehen, was ja theoretisch gegen 3 Spieler und Spielerinnen ein Equalizer ist und Boardwipes, weil sie ja alles auf 0 setzen und ich 3 Gegner habe, nennen für mich oft einen viel stärkeren Plusfaktor sind als für alle anderen, wenn ich spielen kann.
Ich meine, das Interessante ist ja, dass Boardwipes, wie du sagst, selber eine Form von Card Advantage sein können. Wenn meine Gegner 6, 7 Kreaturen pro Person an den Tisch gelegt haben, das heißt 6, 7 Karten pro Person eingesetzt haben und ich eine Karte, einen Wrath of God benutze, um diese anderen Karten alle wegzubringen, dann habe ich eine Karte eingesetzt und 21 Karten damit ja beantwortet. Und das ist eben verdammt viel Card Advantage.
Das ist ja die Rechnung, die man in Commander immer aufmachen muss, weil man, es hat Freddy ja schon gesagt, es reicht ja nicht, wenn man schneller ist als eine Person. Das ist ja meistens gar nicht so schwierig. Es gibt an den meisten Commander-Tischen eine Person, die man relativ, sei es jetzt durch die Strategie, die man spielt, oder weil sie Pech hat, oder weil sie gerade von anderen Leuten irgendwie auf die Nase kriegt, an der man relativ gut vorbeiziehen kann. Aber darum geht's ja nicht. Also eigentlich ist es ja vernünftig nicht möglich, dass du 3 Spieler mit dem gleichen Ziel wie du da einfach deklassierst, weil die können das ja auch. Aber du musst halt, deswegen hatten wir ja vorhin das mit, wenn was in Commander eigentlich nicht gut ist, wie jetzt so einzelne Discard-Effekte, weil du musst natürlich viel mehr gucken, ist da Card Advantage in dieser Karte drin? Weil die Evolution ist halt eine andere für Commander. Denn sonst schaffst du es nicht.
Die Sache an Commander ist halt, paradoxerweise ist Card Advantage im Commander im Vergleich mit anderen Formaten gleichzeitig weniger wichtig und wichtiger. Was meine ich damit? Ich meine mit weniger wichtig, dass in einem typischen 1 gegen 1 Spiel, Standard oder was auch immer, wenn eine Person von Anfang bis Ende besser und mehr Card Advantage generiert und die ganze Zeit bessere Trades macht, mehr Karten zieht und so weiter und so weiter, ist es enorm wahrscheinlich, dass diese Person gewinnen wird. Es gibt nicht viele Szenarien, wo das nicht so ist, wirklich, wenn jetzt ein Aggro-Deck total schnell ein Control-Deck überrennt, dann vielleicht, aber da ist es dann meistens so, dass überhaupt noch gar nicht viel Card Advantage passiert ist, weil das Spiel so schnell zu Ende gegangen ist. Das heißt, da ist es sozusagen wirklich ein starker Indikator. Im Commander ist das auch ein starker Indikator, aber nicht ganz so deterministisch, sage ich mal. Also da kann es eher sein, dass die Personen oder Personen, die den stärksten Card Advantage generieren am Tisch, sich halt auch gegenseitig ein bisschen auslaugen und am Ende es einen lachenden Dritten oder eine lachende Dritte gibt oder Vierte, die dann sozusagen unterm Radar geflogen ist und irgendwie den Sieg am Ende mitnimmt mit irgendeinem Haymaker oder einem Lucky Top Deck. Nur, und das ist jetzt wieder das Interessante, um an diesen Lucky Top Deck zu kommen, was musst du tun? Du musst Karten ziehen. Und wie wird der Lucky Top Deck wahrscheinlicher? Naja, indem du mehr Karten ziehst. Das heißt, selbst wenn du unterm Radar fliegst und selbst wenn du versuchst, nicht der Top Dog am Tisch zu sein, ist es trotzdem immer gut, Karten zu ziehen. So, das weiß, glaube ich, auch wirklich, wirklich jeder, der uns für mehr als eine Folge gehört hat oder überhaupt länger als eine Woche Magic spielt, dass Karten ziehen nie schlecht ist. Und das gilt natürlich auch im Commander. Das heißt, es kann diese Lucky Wins eher mal geben. Es ist nicht von Anfang an klar, dass der mit der stärksten Value Engine immer der ist, der am Ende irgendwie der Letzte ist, der noch steht. Aber trotzdem, auch als Underdog bist du besser dran, wenn du dein Deck eben ja auf Card Advantage gebaut hast und selbst mit Goblin-Gehirnen und Schwertern in deinem Deck, diese Schwerter musst du auch erstmal ziehen. Das heißt, wenn dein Deck besser darin ist, Karten zu ziehen, Karten aus der Bibliothek ins Spiel, auf deine Hand, in deinen Friedhof zu kriegen und dir irgendwie Zugriff darauf zu geben, dann ist das eigentlich immer was, was du möchtest.
Wichtig ist eben hier, ganz klar zu sagen, du brauchst in Commander nicht unbedingt die Card Advantage, um an Gas zu kommen, weil du hast deinen Commander. Du hast Dinge, die durch deinen Commander erlaubt sind. Du hast immer eine Karte in dein Deck, auf die du Zugriff hast, die dir eigentlich helfen sollte, das Spiel zu spielen. Aber was wichtig ist mit Card Advantage ist, wenn du in der führenden Position bist, dann hast du gegen mehr Ressourcen zu kämpfen. Und Card Advantage hilft dir dabei, die Antworten von den gegen die anderen zu finden. Und auch wenn du der bist, der hinten ist und drei Leute sich bekriegen, hast du zwar gegen weniger Ressourcen zu kämpfen, aber du brauchst eine andere Form von Advantage, weil am Ende wirst du immer noch nicht gewinnen, wenn du halt einfach passiv zerstört wirst. Das ist eben das Problem, weswegen manche Karten sogar gebannt sind. Wie heißt der nochmal, der grüne Sieben Mana tut Sylvan.
Sylvan Primordial meinst du?
Genau, weil es ja immer die Person trifft, die eh schon hinten ist, zusätzlich. Und das war so ein Riesenproblem, weswegen die Karte ja gebannt wurde, weil dann hast du halt nämlich auch keine Art von Card Advantage, denn deine Mana Advantage wird genommen.
Übrigens, interessanter kleiner Exkurs, weil wir ja so oft über Stacks reden. Das ist ja auch eine interessante, also weil wir, ne, das hatten wir schon öfters, dieses Thema, für alle, die jetzt sich wundern, woher das kommt. Wir haben da immer mal wieder drüber geredet, auch im Kontext zum Beispiel von unserer Agro-Folge damals, wenn wir über Hate-Bear-Strategien geredet haben. Das ist ja zum Beispiel was nicht notwendigerweise dieses Konzept von Card-Advantage irgendwie ausschaltet. Ne? Also es sei denn, es ist so ein Mega-Lockdown, wo gar nichts mehr passiert. Aber in den meisten Fällen passiert ja trotzdem immer noch eine Art von Card Advantage. Man muss nur so ein bisschen anders kalkulieren und vielleicht einen Schritt weiter denken und vielleicht in seinem Kopf ein, zwei Züge sozusagen mehr in die Zukunft denken und kann trotzdem sehen, wer auf Dauer jetzt vielleicht in dieser Situation mehr Karten bekommt, wer mehr Karten verliert im Vergleich zum kontrafaktischen Nicht-Stacks Battlefield und so weiter. Aber das nur so als kleine Side-Note.
Das hatten wir ja in der letzten Folge, dass man, dass es durchaus Strategien gibt, die sagen, wenn man alle schwächt, das heißt ja nicht, dass dann alle gleich stark sind, sondern dass es immer Leute gibt, die sind halt weniger geschwächt als die anderen, die sind dann wieder in dieser vorteilhaften Position. Also das, so ist das zu erklären.
Aber ich spüre schon, Freddy will acceleraten, und zwar in die Mana-Acceleration rein.
Ja, ich ramp jetzt mal weiter und möchte über eben das nächste Konzept reden. Und zwar ist es eben die andere Ressource von Magic, das ist die Mana. Mana Advantage, mehr Länder, gute Mana Rocks. Und die Idee ist eben, mehr Mana zu haben als die Gegner. Das kann man eben dadurch machen, indem man sehr starke Accelerator spielt, wie jetzt. Also jetzt nicht nur die typischen Ramp Pieces, die halt jeder hat eine Nature's Lore oder einen Arcane Signet, werden ja die meisten haben. Aber wenn ich zusätzlich eben sowas reinpacke wie eine Explosive Vegetation, was mir zwei Wälder ungetappt sucht, für vier Mana. Das ist zum Beispiel was, wo ich dann mehr Mana bekomme und dann in der nächsten Runde habe ich ja 6 bis 7 Mana zur Verfügung. Wieso bringt mir das einen Vorteil, mehr Mana zu haben? Ich kann auf der einen Seite mehr Karten spielen, was mir auch mehr Card Advantage Karten spielen kann. Und was ganz was noch wichtiger ist, teure Karten in Magic haben eine höhere Kartenqualität.
Das ist das Ding, dass eben im Commander es stärker hochskaliert im Late Game. Also am Anfang, ob ich jetzt auf 1 oder 2 Mana irgendeinen sehr gut, also einen Commander-tauglichen Spell spiele, zwischen denen ist der Unterschied noch nicht so groß, wie jetzt zwischen einem 6-Mana-Tatzelwurm und einem 7-Mana Brass's Bounty, das mir irgendwie Billiarden Treasure-Tokens gibt. Da will man halt hin. So, da will man hin. Warum will man da hin? Weil Mana die zweite große Ressource in Magic neben den physischen Karten ist. Ist das Mana, das man generiert. Und da gilt halt wieder dieselbe Logik wie beim reinen Card Advantage. Tendenziell die Person, die im Laufe des Spiels mehr Mana, Zugriff auf mehr Mana hat als die anderen, steht einfach besser da und hat am Ende eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie siegreich hervorgeht.
Das ist ja im Grunde, um da wieder mal ein Bild zu zeichnen, die Person mit mehr Mana ist im Grunde ja ein Zeitreisender aus der Zukunft, denn die ist ja mehrere Züge voraus. Weil ich darf ja jeden Zug ein Land legen, das heißt, wenn alle Leute in diesem gleichen von Magic vorgegebenen von Richard Garfield natürlich genauso erdachten System einfach immer ein Land legen und dann spielen, was sie halt damit können, dann ist die Person, die zum Beispiel jetzt mit Freddys Ram-Spruch plötzlich zwei Länder mehr hat, im Grunde ja, rein rechnerisch, zwei Züge weiter als die Person, die das nicht gemacht hat. Natürlich dadurch, dass jeder Ram spielt, relativiert sich das wieder ein bisschen, aber im Grunde lacht man die anderen aus der Zukunft aus.
Genau. Deswegen habe ich eben auf die größeren Ram-Spells hingewiesen, denn hier ist eben was Fundamentales in Magic. Der Verteidigende hat den Vorteil in Combat bei Magic. Denn der Verteidigende schaut, welche Blocker er hat. Er darf erklären, was wie geblockt wird. Er kann den Schaden verteilen. Er macht die Entscheidungen. Der Blocker ist im größten Teil im Vorteil. Also, wie gleicht man das aus? Sagen wir es mal so, wenn jeder auf 4 Mana ist und man spielt die 4 Mana 4-4 Kreatur und der andere oder die andere ist auf 6 Mana und sie spielt ihren Inferno Titan als 6-6. Der Inferno Titan ist die einzige Kreatur, die angreifen kann und der verteidigende Spieler oder die Person, die den 6-6 hat, sie entscheidet, ob sie angreift, weil der 4-4er ist irrelevant für ihn, oder der 4-4er kann einen nicht angreifen. Das heißt, die Tempo ist bei den 6-6er. Und natürlich dauert es 1-2 Runden, bis dann der zweite Spieler oder die zweite Spielerin ihren eigenen Inferno Titan hat. Aber bis es zu dem Zeitpunkt kommt, hat der andere Spieler schon seinen zweiten Inferno Titan gespielt. Oder seinen dritten Inferno Titan. Und wenn man 3 Inferno Titans hat, dann, ich meine,
ist geil. Das ist ein bisschen, wie kennt ihr dieses, es gibt auch dieses philosophische Paradoxon von der Schildkröte, auf die man einen Pfeil abschießt, wo man sagt, okay, wenn die Schildkröte sich jedes Mal bewegt und der Pfeil sich jedes Mal bewegt, dann kann er die ja nie erreichen. So ist es ungefähr, wenn du jetzt deine 2 Mana mehr hast, dann wärst du in dem Fall die Schildkröte. Der Pfeil so hinterher, ist es natürlich ein Paradoxon. Also kommt mir jetzt nicht damit, dass das irgendwie Bullshit wäre. Man wird die Schildkröte einfacher schießen im echten Leben. Aber das kann man ja auch am Commander-Tisch machen. Aber in der reinen Theorie verfolgt derjenige, der nicht rammt, wie der Pfeil diese Schildkröte. Und die ist halt leider einfach 2 Forests voraus und wird immer 2 Forests voraus bleiben, egal was jetzt passiert.
Es ist mal wieder so ein kompletter Commander-Kompass-Moment, wo erstmal Freddy irgendwie minutenlang wie dieses Meme von dem Typen, der vor diesem Verschwörungsboard steht, irgendwie so irgendwelche Zahlen runterrattert. So, ja, aber wenn du dann die 4-4 mit der 6-6 blockst, dann passiert hier drüben ja aber noch das. Und danach Jochen so, also ich denke mir das immer so, wenn man einen Pfeil auf eine Schildkröte schießt, aber dann kommt der immer nur Zenos Paradox halb so. Sehr schön. Ich addiere mal noch eine dritte seltsame Analogie, mit der man gut über das, glaube ich, nachdenken kann, was ihr gerade gemeint habt, ist, ich bin ja Ökonom, das ist wie, wenn man Geld hat und die eine Person, die mit einem größeren Startkapital startet, kriegt darauf Zinsen, wodurch das Kapital wieder größer wird und sozusagen man kann das investieren und dann, je mehr man Geld hat, umso schneller vermehrt sich das Geld. Während, wenn ich ganz wenig Geld habe und wirklich dann immer nur mit dem wenigen Geld, das ich habe, meine Miete zahlen muss und mir Socken kaufe und vielleicht ab und zu ein Toastbrot und dann ist das auch schon wieder weg, das Monatsgehalt, dann kann ich das halt selten anlegen und werde deswegen nicht reicher. Also das heißt, Mana Advantage in Magic ist ein bisschen wie Kapitalismus in seiner schlimmsten Auswirkung, wenn man so will. Die Reichen werden reicher, die Armen halt eben nicht. Und natürlich möchten wir alle, dass ihr da draußen durch das Wissen, das wir hier im Podcast vermitteln, zu den reichen Leuten gehört. Und deswegen reden wir über Mana Advantage. Es gibt auch noch eine zweite Art von Mana Advantage, Freddy. Und zwar die mit den Trades.
Genau, und das ist jetzt, weswegen ich dieses Beispiel genommen habe mit den Inferno Titans, mit den 6-6 und den 4-4. Wann wird der 4-4 jemals relevant? In dem Beispiel nie. Er kann nicht blocken, er kann nicht angreifen. Die 4-4 ist zwar eine Karte, die der Gegner gespielt hat,
sei denn, aber sie ist nie. Color.
Sie ist, ja klar, gleich. aber die 4-4 wird in diesem Standardbeispiel nie relevant. Es ist so, als wäre da nicht mal eine Karte. Weil das Tempo immer bei der Person ist, die eben die große Kreatur hat und am Drücker ist. Aber natürlich gibt es eben diese ausgleichenden Effekte. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, aus den 4-4 kann ich ja es augmentieren. Ich kann einen Death Toucher drauf machen und auf einmal schlägt er über sein Gewicht. Und deswegen gibt es diese sogenannten Favorable Trades. eine billige Kreatur kann auch relevant werden, indem sie halt zusätzlich mit weiteren Mana augmentiert wird. Und diese Augmentation kostet natürlich einerseits Karten, auf der anderen Seite Mana, aber läuft zu Tricks, wo die Summe von zwei Karten viel stärker ist als die einzelne. Und wenn ich natürlich die Ressourcen dafür zur Verfügung habe, dann kann ich somit diese Imbalance ausgleichen.
Also du hast auch noch geschrieben, quasi, was eben kein Card Advantage wäre, ist, wenn ich jetzt eine Kreatur mit einer anderen Kreatur, beide blocken sich, beide sterben. Aber es kann eben durchaus Mana Advantage sein, wenn das eine ein 1-1 Death Toucher für ein Mana ist und das andere ist ein 10-10 Viech für 10 Mana. Dann habe ich dadurch, durch diesen Trade, im Vergleich zu meinem Gegner weniger Ressourcen investiert und deswegen einen Mana-Advantage bekommen. Und dasselbe gilt zum Beispiel, wenn jetzt Jochen seinen gigantischen Goblin-Haymaker spielt für irgendwie 12 rote Mana und ich aber mein Swansong draufcaste für ein blaues und den neutralisiere, dann habe ich auch da einen Mana-Advantage. Und deswegen, und für ein paar andere Gründe auch, wegen Timing und so weiter, sind halt Counterspells eben auch so gut im Commander, weil sie eigentlich ja streng genommen kein Card-Advantage sind, oft aber eben Mana-Advantage sind.
Ja, das ist ja der ewige Streit mit Counterspells. Also, weil eigentlich, ja, eigentlich tauschst du ja nur, wenn du jetzt mal nur die Kartenanzahl anschaust, das ist ja das, was du meintest mit Card Advantage. Ich gebe eine Karte her und der andere verliert auch eine Karte. Das allein ist ja der Grund, warum es diese Diskussion überhaupt gibt, ob sich Counter wirklich lohnen in Commander, ob das gute Karten sind. Ich glaube, die meisten Leute wissen, Counter lohnen sich schon, weil, wie Fritz gesagt hat, selbst der billigste Counter, der keinen weiteren Effekt hat, als ein ich countere diesen Spell, hat ja eine Differenz zu dem Spell. Außer du counterst jetzt wirklich mit einem Counterspell einfach ein Arcane Signet. Aber wenn man das macht, dann hat man vielleicht auch schon andere falsche Entscheidungen getroffen in diesem Spiel. In der Partie zumindest. Man muss halt auf die Differenz achten. Es gibt außerdem ja auch noch andere Counterspells, zum Beispiel Mana Drain oder so, die richtig guten, sehr beliebten Counter.
Also sagen wir so, in den meisten Fällen.
Enden da ja noch, die geben noch
in dazu. In den allermeisten Fällen ist dein Counter billiger als der Spell, den du counterst. Es mag Ausnahmen geben, aber tendenziell ist das so. Und wenn das so ist, dann ist Mana Advantage passiert.
Genau, das ist auch, wo die grundsätzlich, wo eigentlich die Removal-Spells angesiedelt sind. Das kann jetzt von deinem kleinen Combat-Trick wie Blade Brand sein, was +1/+0 Death Touch und du darfst eine Karte ziehen. Gibt, und ich glaube, zwei Mana kostet, glaube ich, oder eins, weiß das jemand?
Blackbrand kostet, glaube ich, 2.
Genau. Was halt eben erlaubt, eine kleine Kreatur, dass sie was Großes tötet, bis hin zu dein Sword to Plowshares, was halt für ein Mana alles in Exil schickt, oder eben den Counterspell, der halt einfach der Removal ist. Das ist auch die grundsätzliche Idee hinter Removal, dass man eben equalized und wieder auf die gleiche Ebene kommt. Was aber außerdem ein cooler Effekt ist, mit vielen von diesen Karten, wie jetzt zum Beispiel Counterspells, in Commander spielen wir Singleton. Die richtige Karte zu countern, die richtige Kreatur zu entfernen, das kann mehr als eine Karte hinten her haben, wenn man die Combo von jemandem entfernt oder sowas. Um das auszugleichen, muss der andere Spieler, die wir aus dem Friedhof holen, nochmal casten, irgendwas machen, damit man das gleiche Szenario wieder hat und eigentlich, um auf den gleichen Standpunkt zu kommen, wo eben er vorher war, werden 3-4 Karten benötigt. Und man hat nicht nur eine Karte zerstört, eine Karte gecountert, sondern effektiv 3-4 an Ressourcen verschwendet des Gegners.
Das ist ein guter Punkt.
Da übrigens,
Jochen.
Zur Ehrenrettung aller Leute, die mit dem Counterspell ein Arcane Signet gecountert haben. In dem Fall wäre es so, wenn man dem Gegner dieses eine beliebige Mana, das er braucht, weil ihm eine Farbe fehlt, wegnimmt damit, ist der Tausch wieder gut. Weil er dann, wie Freddy gesagt hat, dann muss er viel mehr Dinge tun, um wieder an den Punkt zu kommen, an dem er sein wollte mit dem Spruch. Auch wenn man dann keine Mana-Differenz hat, streng genommen, und auch noch eine Karte gegen eine getauscht hat, hat man trotzdem im besten Fall ihn vielleicht 1 oder 2 Züge gekostet. Und das ist dann wieder eine andere Rechnung. Aber die ist halt schwerer aufzumachen.
Das ist aber durchaus enorm interessant. Und ich finde immer eine sehr, sehr gute Übung, darüber anzufangen, nachzudenken. Das kann manchmal so ein bisschen ein Mindfuck werden. Aber man kann über diese Card-Advantage, Mana-Advantage und so weiter Geschichten nachdenken beim Deckbauen. Da ist es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Gedankengang, nachdem man wirklich sich entscheiden sollte, auf welchem Power-Level will ich spielen, was für Karten spiele ich. Aber natürlich auch bei der Entscheidungsfindung in einer konkreten Spielsituation. Weil wenn ich zum Beispiel was countere, und also ein relativ simples Beispiel ist einfach, jemand spielt irgendein Mass Reanimation Spell auf den Stack. Mir fällt gerade kein guter ein. Ja, also irgendwas, was was ist dieser für 9 Mana?
Commander Dreadhorde.
Commander Dreadhorde, also, dankeschön. Oder irgendwie sowas. So, und natürlich, wenn ich den neutralisiere, nominell habe ich eine Karte gegen eine Karte getauscht. De facto habe ich natürlich eine Karte getauscht gegen all die Kreaturen in den Friedhöfen, die reanimiert worden wären. Und in so einem Fall ist es noch relativ klar und offensichtlich, also bei diesen Zaubersprüchen weiß ich meistens, ja, okay, das wäre jetzt ein gutes Ziel für ein Counterspell. Aber es wird manchmal ein bisschen komplexer und dann kann man sich überlegen, so kenne ich das Deck von der anderen Person, die mir gegenüber sitzt, gut genug, um wissen zu können, dass vielleicht diese Karte, die vielleicht unscheinbar wirkt, es faustig hinter den Ohren hat und einen ganz langen Rattenschwanz an weiterem Value hinter sich zieht. Damit, mit solchen Gedankengängen, geht man aber auch teilweise ziemlich weit in die Zukunft. Wir bleiben mal noch in der Gegenwart, nämlich so wie das Board gerade aussieht, und sind beim letzten Konzept, nämlich dem Board Advantage. Also wirklich, was passiert auf dem Spielfeld.
Genau, und das ist ja, wie gesagt, mein Pendant. Es ist eigentlich eine relativ von hinten aufgezogen, weil das ist oft was schwieriger zu definieren ist, aber da kommt eben halt auch meine Expertise aus Yu-Gi-Oh! Rein, wo sowas viel wichtiger ist, weil Card Advantage immer den Card Advantage kommt nämlich da immer zu einem Premium. Mehr Permanence und Threats an Bord haben einen kumulativen Effekt. Also, wenn ich sagen kann, ich spiele Turn 1, 2, 2 und ich schaff's jede Runde mit denen anzugreifen bis zu Turn 8, dann habe ich 16 Schaden gemacht. Ja, wenn ich aber jetzt den 6 Mana 8-8 spiele und zweimal angreife, habe ich auch nur 16 Schaden gemacht. Also ist der 1 Mana One-Drop, der jede Runde durchgekommen ist, genauso wertvoll für mich wie dieser teure 6 Mana Spell.
Und plus, du kannst den, wenn du den gespielt hast, diese Karte für wenig Mana, kannst du ja in jedem Zug immer noch was tun. Wohingegen dich die große Karte, die genau jetzt on curve ist, erstmal für den Zug ausschaltet, was deine Ressourcen angeht. Und dann erstmal vielleicht noch gar nichts gemacht hat.
Genau. Und außerdem, wenn man eben das größere Board hat und mehr Karten direkt bespielt, weil wenn eben andere Leute Karten ziehen, rampen, das ist ja die Grunde, die Idee von Aggro-Decks, kann ich ja bereits angreifen und so meinen Vorteil aufbauen. Weil ich bin die Person, die dann vielleicht nur 4 Kreaturen hat, aber die haben bereits ihren Sold geleistet und dann kann ich vielleicht nachziehen und diese kleinen 4 Kreaturen werden dann eben durch einen dieser teuren Buff-Effekte, wie zum Beispiel den Overrun, zu einer Game-Winning-Aktion. Auch wenn es theoretisch nur 4 relativ gute Kreaturen sind für ihre Mana-Kosten.
Ich finde das so ein interessantes Konzept, weil es das am wenigsten gut definierte und am wenigsten weit verbreitete von diesen Konzepten ist. Also über Card Advantage gibt es ja zahllose Artikel, wenn ihr die mal googelt. Es hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Es ist ein Konzept, das auch in anderen Sammelkartenspielen verwendet wird. Board Advantage ist, glaube ich, noch nicht so viel dazu gesagt und geschrieben worden. Und ich finde zum Beispiel diese Definition und diese Beispiele, die du gerade gebracht hast, mega interessant. Ich persönlich habe jetzt auch oft schon viel simpler darüber nachgedacht. Im Prinzip, Board Advantage ist einfach, wenn ich mehr Permanence am Board habe oder mehr Sachen im Spiel habe, mit denen ich die Gegner umbringen kann, als andersrum. Das heißt, Card Advantage ist schön und gut, wenn aber diese Karten, ja, ich kann 100 Karten ziehen, okay, vielleicht nicht, dann sterbe ich, aber sagen wir mal 50 Karten aus meiner Bibliothek, wenn ich am Ende trotzdem auf 0 Leben bin und ich habe immer noch 30 dieser Karten auf meiner Hand, dann haben mir die halt nichts gebracht. Ja. Na, dann bin ich quasi, dann sind das 30 tote Karten. Die werden erst dann zu guten Karten, wenn ich sie durch Mana Advantage oder überhaupt durch Mana in Board Advantage umwandeln kann.
Selbst Spacelinger Decks sind ja die archetypischen Decks, wo man sagt, okay, die haben jetzt nicht so eine große Boardpräsenz, aber auch ein jedes Spellslinger-Deck ist besser, wenn es mehr von seinen guten Dingen auf dem Feld hat. Es ist nicht so, dass man dann sagen könnte, gut, für mich ist 0 genauso gut wie 5, weil das halt nicht stimmt. Das ist genau das mit dieser Board-Advantage. Wenn ich den Gutter-Snipe und den Harmonic Prodigy draußen habe, ist es immer besser, als wenn ich einfach nur die, wie Fritz gesagt hat, 30 Karten auf der Hand habe, weil dann ja noch was Zusätzliches passiert. Oder du hattest jetzt auch noch in den Shownotes den Graveyard zum Beispiel genannt. Auch das ist ja noch was, was man nutzen kann, was ebenfalls Board Advantage ist, wo vielleicht ein anderes Deck gar keinen Zugriff drauf hat. Und du kannst es einfach benutzen wie, ja, dein zweites Feld eben. Oder deine zweite Hand.
Wobei ich einhaken würde beim Graveyard. Übrigens für alle, die sich wundern, ich musste hier gerade die WhatsApp-Sounds ausstellen. Es war nicht euer Handy, es war mein Handy. Graveyard würde ich nicht unbedingt, ich weiß nicht, Freddy, wie du das siehst, würde mich interessieren. Ich weiß nicht, ob ich den als Board Advantage bezeichnen würde, sondern vielleicht maximal als passiver Board Advantage. Also ich würde den Graveyard eher mir so vorstellen wie eine Art von zweiter Bibliothek, die etwas leichter durchsuchbar und etwas leichter darauf zugreifbar ist, wenn ich die richtigen Spells in meinem Deck oder in meiner Strategie habe. Aber erstmal noch nichts, was direkt da ist. Also Board Advantage würde ich wirklich sagen, alles, wo ich tappen kann, um Leuten Schaden zu machen, wo ich tappen kann, um Kreaturen zu zerstören, wo ich tappen kann, um Zaubersprüche zu spielen, wenn es Länder sind, alles, was eigentlich im Spiel liegt.
Das Problem ist, ein Friedhofsvorteil kann ein Board-Vorteil sein. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einen sehr populären Commander, Felden of the Third Path. Der, sein Effekt auf das Board ist ja so stark wie das Beste, was im Friedhof ist. Aber das ist natürlich eine Synergie. Wichtig ist aber eben auch, dass Board Advantage durch Synergien definiert werden. Sei es jetzt dadurch, dass Lord-Effekte deine kleinen 8-1-1er zu 2-2ern zu 3-3ern mit Mountain Walk machen, im Falle von Goblins. Oder eben, dass dein Felden dadurch stärker wird, indem in dein Friedhof eine Mere Battlesphere liegt. Und du dann jede Runde halt so eine große Kreatur reanimieren kannst, angreifen und bekommst auch ein paar kleine Blocker hinterher. Deswegen würde ich sagen, ja, der Friedhof kann natürlich Teil von Board Advantage sein. Ich würde aber wirklich eher sagen, das ist Teil von dem Synergiepaket. Und Synergiepakete sind Teil von Board Advantage. Myriad ist effektiv 2 Karten pro Runde. Aber natürlich, wenn es 2-1-1er pro Runde sind, kann ich auch statt 4 Mana für eine Myriad-Karte, sind wir wieder beim Mana-Vorteil, einfach eine gute Kreatur spielen. Während ich aber eben mein, hier ist nämlich, wo der 6 Mana 8-8 auf einmal gut wird, wenn ich den in Blade of the Self skip, dann macht er in einer Runde ja 24 Schaden. Statt die 16, die meine 1-1-Kreatur gemacht hat.
Aber ich glaube, das ist auch das, was du meintest, Fritz, mit, dass man den Board-Advantage, der ist am schwierigsten, also natürlich, wenn man, das ist absolut richtig zu sagen, wer die meisten Permanents hat, wer am meisten vor sich liegen hat, hat erstmal das beste Ressourcenfeld. Aber da geht's halt los, also sieht man ja bei dieser Graveyard-Sache gerade, da ändert sich das halt total von Deck zu Deck und selbst, weil das ist, wie ich meinte, dieser Unterschied zwischen 0 und 1, der da sein kann, weil wenn mein Deck den Graveyard gar nicht benutzt, dann ist es für mich natürlich raus, dieses Spielfeld. Aber selbst ein bisschen Graveyard-Synergien sind ja dann, auch wenn sie jetzt nicht Felden of the Third Path sind, schon wieder, gehen eher in die Richtung, die Freddy gerade genannt hat. Aber das muss man dann halt immer im Einzelfall sehen. Und es ist schwierig.
Oder Jochen, in deinem Spellslinger-Argument. Goblin Elektromancer liegt und Gutter-Snipe liegt. Auf einmal sind deine 7 Karten in der Hand so von Vorteil, weil die halt eben diese Synergie haben durchs Board. Wie beantworte ich, wie stoppe ich dein Deck? Nicht indem ich die Karten, die du spielst, stoppe, sondern indem ich dein Gutter-Snipe Path to Exile oder sowas.
Ja.
Ich finde das alles ziemlich gut, um langsam zum Fazit zu kommen, weil man jetzt hier auch ganz gut gesehen hat, wie diese Konzepte einfach miteinander auch verwoben sind. Und vielleicht einfach zum Schluss nochmal 2 Sachen, die jetzt ich nochmal hervorheben möchte, auch gerne, was euch nochmal besonders wichtig vorkommt. Das eine ist wirklich der Tipp für allem vor allem an die Leute da draußen, die noch nicht so lange im Spiel sind, noch nicht so lange im Format sind und sich Gedanken machen, wie baue ich denn Decks? Es ist eine gute Übung, sich mal wirklich bei jeder Karte in seinem Deck vorzustellen, wie passt die rein in das Konzept Card Advantage? Und warum spiele ich die? Ist das eine Karte, die mir Card Advantage gibt? Entweder indem sie was von anderen Leuten wegmacht, indem sie was mir gibt. Ist sie gut darin? Und wenn nein, was macht sie sonst so besonders? Weil es gibt natürlich diese Karten, die trotzdem man spielen möchte. Das ist ja wiederum das Tolle an Commander, dass eben nicht allein es um Card Advantage geht, sondern eben auch um die Haymaker, um diese epischen Momente, die gute Geschichten erzählen und die oft ja auch die Siege und die Niederlagen auch bestimmen. Ja, also wenn ich dann irgendwie dann doch derjenige bin, der am Ende, keine Ahnung, irgendwie alle so das eine Disrupt Decorum castet, das alle Leute abfuckt zum Beispiel. Das ist das eine, das zweite eben beim Spielen selber. Und so das sind so die Sachen, die jetzt ich persönlich, glaube ich, den Leuten aus der Folge mitgeben würde, wäre so, Card Advantage lohnt sich mal durch diese Linse auf alles zu schauen. Also wirklich auch der Shivan-Drache ist Card Advantage, wenn ich die Gegner dazu zwinge, immer wieder Jump blocken zu müssen. Er ist aber wesentlich weniger leicht, damit Card Advantage zu machen, als wenn ich einfach irgendeinen krassen blauen Draw-Spell zum Beispiel in mein Deck packe.
Ich finde es da übrigens auch immer recht hilfreich. Also gerade wenn man neu ist, wenn man sich, gibt ja inzwischen zu Commander tausend und abertausende von Videos, auch wenn man sich da mal wirklich Dinge anschaut, die in einem höheren Power-Level stattfinden, dann so nach dem Motto, kenne deinen Feind, da wurden all diese Dinge schon mal für dich evaluiert in diesem Deck. Nämlich, wie gut ist diese Karte? Dann kann ich als Goblin-Gehirn-Jochen immer noch sagen, ja, die ist sehr gut. Ich verstehe, warum die so ist. Ich kann sie mir genauer anschauen und dann daraus ableiten, woher das kommt. Und kann dann immer noch sagen, ich möchte aber lieber ein 8-Mana-Riesenseeungeheuer spielen, weil ich das immer schon hatte, seit ich angefangen habe mit Magic.
Und das ist das Ding. Du kannst so viel Card Advantage generieren, wie du möchtest. Shivan-Drache ist sicherlich nicht, oder dieses 8-8-Seeungeheuer ist sicherlich nicht das Beste, um Card Advantage zu generieren. Aber manchmal brauchst du das vielleicht auch nicht, weil es reicht, wenn du einfach 5-mal den Leuten mit Shivan-Drachen auf die Mütze klopfst und dann hast du auch gewonnen.
Ja. Und das ist, was ich eben mitnehmen, den Leuten mitgeben möchte. Schaut wirklich mal durch die Linse von Board Advantage. Dann versteht ihr vielleicht auch, weswegen ich Rout so viel wertschätze als Board Wipe. Weil ich nämlich der Erste bin, der wieder aufbauen kann und dann einen Board craften kann, das ihn bevorzugt. Oder nicht Secure the Wastes, wie heißt der? X-Mana 2 weiß, wenn man 5 reinzahlt.
Der dann Board Marshal Q.
Genau, Marshal Q. Weswegen ich Marshal Q auf einmal so unglaublich stark finde, denn für X gleich 5 macht man 5 Soldaten und dann killt man alle anderen Kreaturen. Wenn es Board auf 0 ist und ich mach sofort das Board mit der Karte, dann habe ich ja die komplette Board Advantage da an Kreaturen. Und auch wenn sie schwach ist, weil man denkt halt, ah, ist 7 Mana es wert? Ja, weil man ist der, der am Drücker ist.
Deswegen sind asymmetrische Board Wipes unfassbar gut und kosten auch oft so viel Mana in vielen Fällen, weil sie halt dir sowohl den Card Advantage geben, mit einer Karte ganz viel gegnerische Dinge wegzumachen, den Card Advantage noch krasser machen, weil du deine Sachen behalten kannst. Oft ist ja, muss man ja diesen Boardwipe Card Advantage wieder damit verrechnen, dass ich auch mein eigenes Board verliere. In dem Fall behalte ich es und habe dann danach unfassbar viel Board Advantage. Jochen, Board Advantage erinnert mich daran, dass die Leute unten in die Kommentare irgendwas machen sollen und subscriben auf irgendwelchen Plattformen, oder? Da war doch was.
Also es ist natürlich am einfachsten, wenn ihr da, wo ihr gerade seid, wo ihr uns hört oder seht, einfach guckt, wo ihr uns abonnieren könnt. In dem Fall auf YouTube jetzt hier unten, auf Spotify könnt ihr uns auch abonnieren. Ihr könnt uns bewerten, ihr könnt Glocken drücken. Ihr solltet auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, warum die Boros-Legion ziemlich cool ist. Ihr könnt natürlich auch immer was zur aktuellen Folge schreiben, das ist auch hilfreich. Und ihr könnt uns zum Beispiel auf Twitter folgen unter edh-kompass. Inzwischen kann ich es zum Glück. Ihr findet es auch auf Instagram als Commander Kompass. Und eigentlich müsst ihr, inzwischen sind wir so weit, dass wenn ihr einfach nur Commander Kompass eingibt, dann findet ihr uns überall. Und findet tolle Dinge von uns. Und deswegen auch nochmal der Aufruf vom Anfang. Eines der tollsten Dinge, die damit zusammenhängen, ist der Discord-Server, wo ihr immer tolle Leute findet, mit denen ihr spielen könnt. Ihr könnt euch da zum Beispiel ein bisschen die Entscheidung leichter machen, indem ihr ein Deck, das ihr gebaut habt, da mal vorstellt und dann sagen euch die Leute beispielsweise, du Jochen, dein Seemonster mit 8-8, das ist cool. Hast du das aus einem sentimentalen Grund drin, weil anders ist es vielleicht nicht so eine gute Karte? Dann könnt ihr sagen, ja, das ist meine Lieblingskarte, lass die bitte in Ruhe. Werden die netten Leute da sagen, gut, dann tauscht die anderen zwei Karten aus, dann ist dein Deck trotzdem noch geil.
Und nochmal eine Sache, die ich auch nochmal betonen möchte beim Call to Action. Wir sitzen bei 227 Bewertungen auf Spotify, was voll gut ist, aber die Compass Ultras, ich glaube, die können mehr, weil unser großer Erzfeind, die Command Zone, ist mittlerweile bei über 500 Bewertungen und das kann nicht so stehen gelassen werden. Wir müssen in das Feld zu Felde ziehen und wir brauchen mehr konzertierte Fake-Account-Aktionen auf Spotify, um uns über die 300 Bewertungen zu pushen. Das ist die neue Aufgabe an alle Leute da draußen, weil wir brauchen den Bewertungsadvantage. Sag mal, Freddy, möchtest du mal eine Card of the Week raushauen? Wir haben hier eine aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob dir die gefällt. Ich mag sie sehr gerne.
Sie gefällt mir zwar, aber ich glaube, ich habe was ein kleines Addendum ist zum letzten Baldur's Gate Set. Und die Karte ist nicht unbedingt gut, die ich jetzt vorzeige, aber sie hat zwei Konzepte, die ich extrem wichtig finde. Es ist hier nämlich ein MVP aus der Boxing League gerade, die mitreißende Bardin. 3 und 1 Rot für einen Drachenbarden, 0-4 Verteidiger. Wenn die mitreißende Bardin ins Spiel kommt, übernimmst du die Initiative. Und für Tappen kann sie eine Kreatur deiner Wahl Bedrohlichkeit und Eile bis zum Ende des Zuges geben. Die Karte ist fein, aber das Konzept, das ich dahinter nehmen möchte, ist eben dieses kleine Addendum. Die Undercity ist viel stärker, als man denkt und ist Kartenvorteil, denn der erste Modus ist, man sucht sich einen Basic Land. Und dieses Basic Land, das man sich sucht, kann so viel mehr rausreißen aus dem Ganzen. Und dadurch, dass man effektiv eine Karte zieht und dann noch die Kreatur dahinter hat, hat man eigentlich diese Mischung, man bespielt das Board, man bekommt eine Hand, man bekommt das Mana-Advantage oder das Mana-Fixing in ein Paket geliefert. Und zusätzlich wollte ich nochmal die Kreaturen die Haste geben, die Gorogoros der Welt betonen, weil Haste ändert die Dynamik wie keine zweite, was eben Board-Advantage und die Mana-Kosten angeht. Für Haste ist teuer, für Haste zahlt man viel, aber es gibt einfach trotzdem mehr Outlets als die oft gespielt werden, die ein billig Haste geben, die unter der Kurve sind. Deswegen finde ich zum Beispiel Goro so super. Mitreißende Bade ist stärker, als man denkt, weil die einzelnen Teile kommen super zusammen. Aber wichtig ist mir halt einfach, die Konzepte zu vermitteln.
Ich finde die auch cool, vor allem in der Folge. Also die passt halt sehr gut zu dem, was wir gerade gesagt haben, weil die kostet dich 4 Mana, die gibt dir aber auch ein Basic in die Hand. Die eröffnet dir eine komplett neue Mechanik, zu der du ohne sie keinen Zugriff hast. Also es gibt noch andere Karten, die das machen, aber jetzt die Karte an sich bewertet. Also die gibt dir ja theoretisch gesehen alle Effekte der Undercity für ihre 4 Mana sukzessive im Spiel. Und man darf nicht vergessen, 0-4 ist jetzt auch nicht scheiße, auch wenn sie als Defender da ist, weil das gibt genügend, wie du vorhin gesagt hast, diese nervigen 2-2er, die dann die ganze Zeit durchkommen und bei dir richten sie halt nicht ihre 16 Schaden an, sondern irgendwo anders im Laufe des Spiels. Und dann generell alles, was Haste geben kann, sollte man nicht unterschätzen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die eigentlich immer lieber so Karten haben, wo da drauf steht, alle Kreaturen haben Eile. Aber die haben halt auch ihren Preis und manchmal ist es besser, etwas zu haben, was gut funktioniert, als das nicht zu haben, was perfekt funktioniert.
Ich bin zwiegespalten bei dieser Karte. Hauptsächlich, weil ich die andere Card of the Week so sehr liebe, aber die bleibt jetzt mal ein Geheimnis für eine der zukünftigen Folgen, wo wir uns sozusagen dann hier nochmal auf die heutige Folge berufen können. Ich finde die Karte aber vor allem ein cooles,
Du hast Recurring Insight schon mal als Card of the Week gehabt.
Really?
Ist das eine Recurring Insight für uns?
Aber sie hat Rebound. Sie kriegt zweimal Card of the Week. Okay, gut. Das zeigt nur, wie sehr ich diese Karte liebe. Okay, gut. Auf jeden Fall dieser Bardin-Zeug. Ich finde, dass sie eine Sache sehr, sehr cool zeigt. Alles, was ihr gerade zu Haste gesagt habt. Das ist nämlich ein wichtiger Aspekt. Da können wir mal eine ganz eigene Folge noch dazu machen. Weil aller Card-Advantage und Board-Advantage der Welt mag schön und gut sein. Oft ist es the element of surprise, die Überraschung, die um die Ecke kommt, die die Spiele entscheidet in Magic, die genau diese epischen Momente macht. Und Haste ist, eignet sich wunderbar, um Leute damit zu überraschen. Ein bisschen weniger mit so einem Viech, das halt auf dem Board liegt und sagt, hey, servus, alles von mir hat jetzt Haste, please remove me. Aber trotzdem ist Haste eine der besten Fähigkeiten in Magic, um genau diese lustigen Momente eben machen zu können. Und ich meine zum Beispiel jetzt diese krassen neuen D20-Drachen aus demselben Set, die haben alle kein Haste.
Ja.
Die werden mit Haste wesentlich besser. Das hatten wir ja in unserem Spiel oder Exil damals schon.
Haste und Menace.
Und Menace, absolut. Ja, genau. Ich meine, wenn ich diesen fliegenden Treasure-Drachen droppe und oder irgendeinen von denen, gebe ihm Haste und Menace, ja dann Servus. Dann hat sich die Card-Advantage-Rechnung oder die Board-Advantage-Rechnung sehr, sehr schnell in ihr Gegenteil verkehrt.
Ja.
Ihr lieben Leute, da draußen vor den Abspielgeräten, vor den Rundfunkstationen, vor den Laptops und vor den Handys, schaltet doch gerne nächste Woche wieder ein, oder? Und hoffentlich, wir wünschen euch viel Card Advantage und Board Advantage und auch ein bisschen Mana Advantage, oder?
Nächste Woche mit einem coolen Gast, die noch nie bei uns zu Gast war.
Ja, stimmt. Auch kleine Ankündigung. Ich werde jetzt 2 Wochen nicht da sein, also bitte nicht wundern. Ich freue mich total, was ihr geplant habt. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend.
Wird schön. Auch wenn Fritz nicht da ist und auch wenn ich dann sogar noch mal nicht da bin, dann wird irgendwann Freddy wirklich für eine kurze Zeit die Herrschaft über den Commander Kompass übernehmen, wie er es immer schon ankündigt. Vielleicht
endlich
kehren wir
König
zurück, Fritz, in eine brennende Trümmerlandschaft. Aber schauen wir dann mal. Wir
kommen dann zurück aus Nürnberg und Urlaub und so weiter und alle Passwörter überall sind geändert und alle Gesichter sind quasi entfernt worden, so wie diese
durch
Bilder von
ersetzt.
Stalin, wo auf einmal irgendwelche Leute verschwinden und so.
Der Freddy-Kompass.
Aber wisst ihr, was wir vielleicht zur 100. Folge machen können? Wir könnten uns vielleicht mal ein Outro überlegen.
Ja, aber das ist auch unsere Card of the Week, basically. Aber maybe. Ihr Lieben, peace out.
Macht's gut.
Servus.